Willkommen zum NextGen AM Podcast. Mein Name ist Johannes Lutz.
Und ich bin Thorsten Wolschenhoff.
Und gemeinsam sprechen wir über aktuelle Themen rund um die 3D-Druck- und additive Fertigungsbranche. Thorsten, es war einiges los diese Woche und auch letzte Woche. Was haben wir dieses Mal für drei Punkte auf unserer Agenda stehen?
Ja, ich glaube, da ist es relativ offensichtlich, dass wir diese Woche mal über das Thema Formlabs mit seinen großen Ankündigungen reden müssen. Und ja, wir haben uns ja ein paar Mal unterhalten darüber und welche Parallelen wir da auch zu dem Thema Bambulab sehen.
Absolut. Ich habe noch das Thema Geschäftsmodelle und natürlich auch so das Lernen aus der Vergangenheit mir noch aufgeschrieben. Da können wir auch nachher noch gleich drüber reden. Aber lass uns mal mit Formlabs und den Parallelen zu Bambulab im Endeffekt beginnen. Da tut sich ja einiges gerade im Markt. Ich glaube, da zittern ein paar Leute und andererseits freuen sich auch einige, was dort so auf die Leute zukommt. Wie siehst du das?
Ja, ich denke, dass die letzten Veröffentlichungen mit der Form 4, dass sie auch von dieser Lasertechnologie auf die MSLR-Technologie gewechselt haben, ist schon mal der richtige Schritt aus Sicht von Formlabs. Weil die Lasertechnologie war einfach zu langsam. Und ich denke, dass sie einige Verkaufsschwierigkeiten hatten, wenn dann ein Frozen oder ein Nexa oder wenn es da auch alles gibt in diesem Bereich, eine Maschine angeboten haben und die einfach 3, 4, 5 Mal schneller war, weil sie einfach die Fläche in einem durchbelichtet haben. Das haben sie umgestellt, machen da auch ein ganz cleveres Marketing drumherum. Und ich finde den größten Clou, aus meiner Sicht zumindest, den sie im Moment machen, alle Hersteller bieten mit der nächsten Maschine immer höherpreisigere Dinge an. Mhm. Die haben ihr Level gehalten. Preislevel heißt neue Maschine, neue Technologie, bessere, aus meiner Sicht bessere Technologie, haben den Preis aber gehalten. Und nicht teurer gemacht. Und ganz im Gegenteil, die haben das Material, wollen sie überall die Preise, die Materialpreise halbieren. Allerdings nur für die neuen Systeme, so wie ich das bisher weiß. Das heißt, die, die alte Systeme haben, profitieren davon nicht, sondern die müssen dann schon auf die Form 4, Form 4L oder die Fuse Plus wechseln.
Ja, ja. Und ich hab ganz gesehen, wenn ich dazwischen springen kann, das ist ja nicht nur im SLA so von den Materialpreisen, sondern auch im SLS so. Ne?
Alle. Die haben angekündigt, alle Preise zu halbieren. Die wollen halt diesen chinesischen Wettbewerb, den wollen sie ausstechen. Das heißt, die Preispolitik von denen ist im Moment sehr aggressiv. Ich denke, die haben jetzt mit den Maschinen im Markt, und ich denke, da sind einige im Markt, können sie jetzt einfach, weil sie wissen, dass sie gewisse Materialien auch umsetzen, haben die wahrscheinlich auch in ihrem Prozess jetzt geschaut, was können wir wirklich machen, welche Preise können wir mitgehen. Da muss ich sagen, das ist schon echt eine Ansage. Und ob ich jetzt Formlabs gut oder schlecht finde oder richtig oder falsch, spielt mal keine Rolle. Es ist der erste, der mal einen Schritt in Richtung günstig und preiswert gemacht hat. Mhm. Der einfach in der nächsten Generation nicht sagt, ich packe einen Ticken oben drauf und es wird teurer, sondern der jetzt ankündigt, in der nächsten Generation, wir verbessern uns, aber wir werden günstiger, wir werden effizienter, wir werden für die User, für die Anwender profitabler. Das ist schon eine Kampfansage, auch an die anderen Hersteller im SLS-Bereich und. Was sie da angekündigt haben, das ist schon eine große Nummer, muss man ehrlich sagen.
Ich sehe es nicht nur auf der Seite so, sondern wenn man ja so diese Vergangenheit jetzt im Vergleich zu Bambulab mal anguckt, dann sind ja viele dieser kleinen Bambulab-Drucker durchaus in den Versuchsabteilungen jetzt gelandet, dieser Unternehmen. Und viele Prototypen werden jetzt selbst gedruckt, die werden nicht mehr beim Dienstleister bestellt. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn dieser Preis jetzt sinkt von diesem Material, dann werden durchaus auch einige sagen, ich hole mir so eine SLS-Anlage, ich hole mir so einen MSLA-Drucker, das Material ist nicht mehr so teuer, auch wenn er nicht mehr so oft läuft. Ich mache mir das jetzt in Zukunft selbst und da wird es durchaus eine Veränderung dieses Wettbewerbs aus meiner Sicht geben. Ja, das wird jetzt noch ein bisschen dauern, aber das hat sich ja in diesem Bambulab-Bereich ja schon ganz stark durchgesetzt.
Ja, genau. Also warum hat sich Bambulab eigentlich gut durchgesetzt? Die machen halt eine optisch zumindest erstmal eine gute Qualität, sind relativ schnell und das ganze System ist sehr preiswert. Und das ist eigentlich optimal.
Ja. Ich sage mal, Qualität ist ja nicht alles, ne? Das hast du gerade angesprochen. Vielleicht können wir da nachher nochmal ganz kurz drauf eingehen, aber ich habe noch einen Punkt, und zwar den jetzt eher Bambulab betrifft. Viele haben ja so ein Stück weit auch gesagt, ja, das ist ein Drucker für das B2C-Geschäft, ne? Bambulab wächst immer weiter in dieses Business-to-Business-Geschäft rein. Und man sieht jetzt natürlich auch, wenn ich jetzt mal so ein, zwei nenne, Ultimaker und Markforged, die sich immer weiter in den Industriebereich jetzt reinbewegen. Wenn man sich die neue Maschine von Ultimaker anschaut, dann habe ich sehr stark diesen Eindruck davon, die wollen mit diesen kleinen Maschinen gar nicht mehr mithalten, weil Bambulab diesen Bereich schon absolut für sich jetzt erkämpft hat. Und da wird sich natürlich auch eine Veränderung ergeben in diesem ganzen Reseller-Geschäft natürlich dann auch, ne? Dass es zu mehr professionelleren Anlagen geht, von denen, die schon länger im Markt sind. Und Bambulab sich in diesem anfänglichen Markt jetzt immer noch sehr, 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 sehr wohl fühlt, wenn man sich das so anschaut.
Glaube ich langfristig nicht. Bambulab hat jetzt auch zumindest mal noch mal ihre neue Entwicklung auf Januar oder Februar verschoben. Die neue Entwicklung kommt, glaube ich, mit den anderen Entwicklungen. Also unabhängig da, Bambulab hatte ja von Stratasys eine Klage, eine Patentklage für verschiedene Dinge, die sie in ihren Maschinen eingebaut haben, wo dann auch Zulieferer von Bambulab und sowas mit im Spiel sind. Aber ich glaube, dass sie da jetzt auch erstmal gucken, oh, was sind das eigentlich für Klagen? Was beklagen die? Was sind eventuell Systeme, die sie vielleicht in ihren Systemen auch nochmal anpassen oder umbauen müssen? Und das andere ist, ich denke, dass die nächste Maschine auch nochmal ein Ticken größer wird.
Das
Bei
glaube ich auch.
Bambulab.
Die entwickeln sich jetzt weiter, die entwickeln sich jetzt weiter in den Industriebereich auch einfach rein, weil sie diesen Anfangsmarkt gut erkämpft haben jetzt.
Und bei Ultimaker und ähnliches ist die mit ihren kleineren Maschinen, in Anführungsstrichen, die sind ja teilweise immer noch größer wie der X1C, E und ähnliches. Aber ich glaube, wenn Bambulab jetzt nochmal eine 300, 350er Maschine auf den Markt bringt und die ähnliche Performance hat, die wird denen auch mehr oder weniger so aus der Hand gerissen. Was ich finde, was unterschätzt wird, ist, je schneller die Maschinen arbeiten, dass sie Anhaftungsprobleme haben. Das ist einfach Physik. Es muss ja dadurch, dass sie relativ schnell arbeiten, hat man einfach nicht die Zeit, die Wärme und die Anhaftung wirklich zwischen den Schichten vernünftig herzustellen. Bambulab macht gute Teile, die machen schöne Teile, aber wenn es um die Mechanik geht, schaffen die nicht das, was ein Ultimaker oder andere schaffen, die einfach langsam oder auch ein Prusa. Da sind teilweise die Prusa-Anlagen und ähnliches, die sind stabiler zwischen den Layern wie Bambulab. Und da ist wieder so, sieht gut aus, läuft gut, ist schnell, Mechanik, naja, darüber lässt sich zum Beispiel streiten.
Ja, einfach mal ein bisschen langsamer drucken und dann wird es auch was, ne, mit der Festigkeit, wenn man das jetzt, wenn man es jetzt darauf
Tempo
ziehen
ist halt,
würde.
wie so oft, Tempo ist halt nicht immer alles. Wir machen ja auch im MSLA-Bereich, da gibt es ja Leute, es wird ja immer nur draufgeschrieben auf die Maschinen, wie schnell die sein können. Und das ist dann nur unter besonderen Bedingungen, besonderen Geometrien und vielleicht überhaupt machbar. Ich weiß nicht, wie oft ich Parameter verlangsame, damit das qualitativ hochwertig ist. Und das ist halt was, nur schnell sein ist nicht immer das Beste. Auch ein Formel-1-Wagen muss bremsen, weil er sonst aus der Kurve fliegt.
Absolut. Ich sehe das genauso. Natürlich ist dieses Schnellsein auch immer so ein Feature, was man gut zeigen kann, dass man so besser ist als andere, wie bei diesem Autoquartett, dass man einfach sagt, man hat da einfach ein paar mehr PS und deswegen gewinnt man das Rennen jetzt. Aber in dem Fall würde ich es eher negativ betrachten, weil am Ende das Ergebnis einfach stehen muss und es muss zu diesem Ergebnis oder was man sich wünscht, zu diesem Wunsch des Bauteils passen, dass das Bauteil hält, dass das Bauteil gut ausschaut. Und diesen Effekt einfach hat, den man sich schlussendlich wünscht, ne?
Ja, das andere ist, dass China natürlich vollkommen auf 3D-Druck setzt. Das ist ja egal, ob jetzt im FDM-Bereich, man sieht es auch an anderen Stellen, da kommen einfach jede Woche kommt irgendein Hersteller fast wieder auf den Markt, der mit einem anderen, etwas anderen Konzept oder noch günstiger und und. Ich habe jetzt diese Woche habe ich eine Maschine gesehen mit einer wahnsinnigen Auflösung, auch so in dem Bereich so der Frozen und Formlabs-Größe, aber für einen echt, ja, ich sag mal, unterirdischen Preis. Ich kann die Qualität der Maschine jetzt noch nicht bewerten, aber ich habe sie jetzt erstmal gesehen. Werde mal schauen, wenn die bei auf der Formnext sind, werde ich mir die auch mal vor Ort anschauen, ob das wirklich auch stabil ist und nicht nur Gefusche. Aber die machen einfach. Und das wird da einfach gefördert, auch vom Staat gefördert, weil die einfach den Markt an der Stelle beherrschen wollen. Mit einem Nachteil ist einfach, dass zum Beispiel bei Bambolab die Software, wenn man sie normal benutzt, alle Daten, die man verwendet, auf einem chinesischen Server landen und da halt noch nicht klar ist, was passiert mit den Daten oder wie sicher ist das da. Und es gibt ja viel im Bereich, gerade wenn das in den Entwicklungsabteilungen benutzt wird, diese Maschinen, und die machen da ihre nächsten Prototypen und ähnliches. Die wissen ja genau mit der IP, die können ja nachvollziehen, von welcher IP die Teile kommen. Und wenn die das theoretisch mitloggen, kann ich genau sagen, als Beispiel, ich habe eine feste IP und wenn meine IP im Internet steht halt, wer das ist, und mit meiner IP steht da die Firma Prototec. Und wer das weiß, dass die Daten von hier kommen, der weiß genau, was wir heute drucken. Und wenn das in den Entwicklungsabteilungen diese Maschinen stehen, und die einfach mit diesen Standard-Software arbeiten und, dann wissen die in China genau, die Firma arbeitet gerade an den Teilen. Das wissen die.
Und der Hammer ist auch noch, durch die Kamera weiß sogar noch Bambolab, ob das Bauteil was geworden ist und ob sie es wirklich einsetzen. Ne?
Die wissen alles. Also theoretisch, ich meine, die leben natürlich auch von dieser KI. Das ist ja das, was eigentlich den Drucker wieder gut macht. Und da ist immer so die Frage, KI ist ja nicht schlecht. Die Frage ist immer, mit welcher Energie man es einsetzt. Das ist, ich sage immer auch zu Fräsmaschinen. Man kann eine Fräsmaschine einsetzen und da tolle Teile drauf machen. Aber eine Fräsmaschine kann auch Waffen herstellen. Das ist halt immer diese kriminelle Energie. Nutzt man sie oder nicht? Ansonsten wollen die natürlich den ganzen Erfolg oder die ganze Lebensgeschichte von den Teilen, die wollen aus dem Ganzen lernen. Das heißt, wenn am Ende die KI über die Webcam schon feststellt, oh, das Bauteil ist Müll, und die, dann analysieren die vermutlich, ich sage jetzt mal vermutlich, wissen tue ich es nicht, aber es wäre logisch, ich würde es tun, zumindest mal versuchen, analysieren die im Hintergrund, okay, die loggen alles von dem Drucker mit und analysieren jetzt, warum ist diese Geometrie mit den Parametern nichts geworden?
Klar, das werten die
Und
schlussendlich aus, um das zu verbessern, um das
genau.
mit einfließen zu lassen.
Die Frage ist halt immer, mit welcher, nennen wir es mal vorsichtig, kriminellen Energie. Ich unterstelle denen jetzt nichts, aber der chinesische Staat ist jetzt in dem Bereich nicht unbedingt prädestiniert dafür, dass sie das nicht irgendwie verwenden. Muss man halt wirklich überlegen, nutzt man die Software und die Drucker so, wie sie von Bambolab angeliefert werden? Oder benutzt man nicht vielleicht auch andere Slicer-Systeme? Benutzt man die Maschinen vielleicht nicht nur offline und auch wenn es aufwendiger ist, nur über SD-Karten, so dass die Dinger und dann halt auch ohne Webcam und, dass die Systeme einfach zwar gut sind, zu ihrem Preis auch in der Entwicklung gut genutzt werden können, aber ohne diesen vorsichtigen Beigeschmack, dass halt alle Daten irgendwo in China verfügbar sind. Und wenn dann sich die Krise China-Taiwan irgendwann nochmal zuspitzen sollte und es kommen gewisse Einschränkungen im Handel zustande, ich sag mal, dann haben die in China eventuell alle Daten, die sie brauchen, um alles, was nicht mehr gehandelt wird, selbst herzustellen. Das heißt, wenn jetzt irgendwo die Regierungen sagen, hier aus Deutschland kommen keine Teile mehr. Ja, ist so die Frage, ob die das wirklich stört. Die gucken durch ihre Daten durch, die zwingen, ich sage es jetzt mal vorsichtig, die Möglichkeit besteht, dass die chinesische Regierung Bambolab zwingt, die Daten offenzulegen mit den IP, lalala, und dann einfach zu sagen, okay, uns fehlt von der Firma das Teil. So, hier, das ist die Druckdatei dazu, wir machen uns das jetzt selbst. Ist jetzt ein bisschen,
Ein bisschen überspitzt aus meiner
ja,
Sicht, aber
genau, es ist
es ist ein
überspitzt. Ich will
Weg,
jetzt.
der geht.
Es
Ja.
ist eine Möglichkeit, über die man nachdenken muss. So will ich es
Ja.
mal formulieren.
Ja.
Also man darf das nicht leichtsinnig alles machen. Es gibt, wir müssen so viele Geheimhaltungsvereinbarungen unterschreiben und. Und dann hat die Entwicklung solche Systeme eventuell mit einer Möglichkeit im Unternehmen, wenn die dann auch noch am Netz sind, wieder etwas überspitzt, aber theoretisch. Wir haben Huawei aus dem 5G-Netz rausgeschmissen oder sind dabei, weil man befürchtet, dass eventuell da Chips drin sind, die spionieren könnten. Wissen wir, was in den Druckern drin ist oder über Updates in einer Krisensituation eingespielt werden könnte?
Wissen das nicht in dem
Nein.
Fall.
Es ist ein Restrisiko. Man sollte sich bewusst sein. Das ist einfach das, was ich sage. Man sollte sich bewusst sein, was man da tut.
Man sollte es vor allem nicht zu naiv sehen, weil
ja.
ich durchaus auch, wenn ich natürlich mit Unternehmen in der Beratung bin, auch lange NDAs unterzeichne. Und wenn man auf der anderen Seite aber auch sieht, dass man dann auch einen Bambulab verwendet und diese Daten dann online geht, dann ist es ziemlich widersprüchlich, wenn man das so sieht. Andererseits natürlich, wenn man 3D-Druckdienstleister ist und eine NDA unterschreibt und die Teile dann so druckt, dass die Daten online verfügbar sind, sollte man sich große Gedanken machen, ob man das weiterhin so macht. Also das ist ein kleiner Servicehinweis in der Hinsicht. Ja, also man muss dort einfach aufpassen.
Ja, letzte noch an der Stelle. Wir haben auch eine Menge Printfarmen, also die gerade so in dem FDM-Bereich, da die Drucker so erschwinglich sind, ich sage es immer flapsig, jeder Student kann sich nebenbei eine Printfarm aufbauen mit 5, 6 Druckern und nebenbei sein Studentengehalt aufbessern. Kleines Gewerbe angemeldet und ich bin 3D-Druckdienstleister. Auch da ist das Risiko, wenn die jetzt auf den Markt gehen, die sagen ja unter Umständen, es steht ja nicht überall auf der Homepage, mit welchen Systemen die arbeiten, aber auch für die, die ihre Bauteile nach extern geben, müssen sich Gedanken machen, wohin sie es geben oder umgekehrt die, die diese Systeme benutzen. So wie ich gesagt habe, ist ja nicht zwingend ein K.O.-Kriterium, wenn ich diese Druckfarmen und die Drucker und die Software richtig verwende und eventuell nicht die Originalsoftware nehme, sondern vielleicht andere, wo die nicht dieses Kommunikationsbedürfnis haben. Mit ein paar Nachteilen, klar, aber man sollte einfach, egal was man tut, sich da an der Stelle, gerade von den Maschinen aus dem chinesischen Markt, da gibt es ja auch noch ganz andere und viele, viele mehr, man einfach Augen auf, Kopf anmachen und dann ja, kann jeder selber entscheiden, welches Risiko er gehen möchte oder nicht.
Absolut, sehe ich genauso in dem Fall. Haben wir noch was zum Thema Bambulab, Formlabs? Sonst würde ich in die Geschäftsmodelle so ein Stück weit übergehen in das Thema.
Ja, gerne, hau rein.
Ja. Also, was ich natürlich ganz stark wahrnehme, dieses Geschäftsmodell, grundsätzlich der Reseller verändert sich gerade. Ne? Es geht vielmehr darum, auch ein Päckchen zu verschicken, anstatt den Kunden im Vorfeld zu beraten, weil so ein Bambulab natürlich auch einfach bestellt wird, der wird verschickt. Ich hoffe, dass das Geschäftsmodell sich da noch in etwas weiterentwickelt und Bambulab sich nicht die Gedanken macht, auf einmal über Amazon zu gehen, weil sonst wird es große Probleme geben bei dem einen oder anderen, der sich hier schon richtig eingeschliffen hat in diesen Markt. Und was ich noch sehe, rund um das ist so ein bisschen, ich sag mal, so auf Metaebene dieser Geschäftsmodelle, dass man jetzt vor allem in dieser wirtschaftlichen Situation und auch in dieser Konsolidierungsphase auch wirklich mal sieht, welche Geschäftsmodelle sind absolut nice to have in den letzten Jahren gewesen und was funktioniert denn wirklich? Weil es gibt interessante Geschäftsmodelle, die aber nicht funktionieren, weil der Markt auch noch nicht reif ist oder besser gesagt, dieser Zeitgeist des Marktes einfach noch nicht da ist. Das habe ich selbst auch gespürt. Ich habe auch einige Dinge ausprobiert und habe gemerkt, das ist eigentlich eine tolle Sache, aber die Nachfrage ist in dem Fall gar nicht da. Und bei manchen sieht man jetzt auch im Markt, die ja ein bisschen strugglen, wenn man das so sagt, dass die Geschäftsmodelle, die jetzt die letzten Jahre nur dadurch funktioniert haben, dass immer nur 20% sozusagen neues Wachstum in den Markt reingekommen ist und hat man immer irgendwie was abbekommen, egal wie man sich sozusagen verhalten hat. Und das ist schon sehr spannend, das gerade zu beobachten, wie sich das verändert. Und ein Punkt habe ich dazu noch, was mir auch aufgefallen ist aus einem Beratungsgespräch, was ich letzte Woche hatte, und zwar diese ganze AM-Branche ist unglaublich zukunftsorientiert. Ja, wenn du mal schaust, wir gucken die ganze Zeit nur in die Zukunft. Schneller, weiter, höher, besser, mehr Materialien und so weiter. Ne? Leichter in der Bedienung. Aber was mir extrem auffällt ist, wir sind gar nicht so gegenwartorientiert, den Kunden endlich mal erfolgreich zu machen mit dem, was er jetzt gekauft hat, sondern ihm immer schon das Nächste anzubieten in der Hinsicht. Ne? Aber ich merke, du willst auch was dazu sagen, Thorsten. Du hast ja auch ein paar Punkte dazu gemacht.
Ja, ach, es geht einfach. Ich denke da an der Stelle, 3D-Druck ist super, kann man viel mitmachen, aber wenn wir zum Beispiel das Thema Topologieoptimierung nehmen von Bauteilen, da sind wir noch ganz weit von weg. Also wir haben Software zum Beispiel dafür, wir bieten das tatsächlich aber kaum an. Also nicht, weil wir es nicht tun, sondern weil die Leute es noch nicht wollen. 3D-Druck ist immer noch diese Kategorie, es muss aktuell günstiger sein. Also sie versuchen, oder 3D-Druck wird dann genutzt, wenn irgendwo dieses, ja, jetzt ist 3D-Druck günstiger. Und dabei geht es manchmal gar nicht darum, dass 3D-Druck immer nur günstiger sein muss, sondern aus meiner Sicht muss 3D-Druck, es ist ja eine Technologie, die neben den anderen parallel läuft und die nicht ersetzen soll, sondern es neue Möglichkeiten gibt. Und diese neuen Möglichkeiten, die werden heute noch nicht entdeckt. Wenn man früher, ich sag mal, Fräsen, das ist irgendwann entdeckt worden, weiß nicht, irgendwo so in den 60er Jahren oder was, wo man so maschinell mit da gefräst hat. Und dann kam irgendwann die CNC dazu und das ist aufeinander aufgebaut. Ich denke, dass wir jetzt auch in dieser Aufstiegskurve sind, dass die Leute mit zum Beispiel mit so einem Formlabs jetzt, wenn die günstiger werden, dass es erschwinglicher wird, dass einfach mehr und mehr diese Technologie bei sich im Hause austesten werden, gucken werden, was kann man damit tun, aber immer noch nur Teile nachproduzieren oder Teile auf bekannten Design-Leveln bauen. Und dieses wirklich das Optimieren, das ist was, was aus meiner Sicht heute noch keiner will und auch sehr teuer ist, weil diese Entwicklung dahin, die Leute haben ja keine Erfahrung. Das heißt, der Weg ist ein langer Weg. Und das heißt, das ganze Potenzial vom 3D-Druck werden wir erst in den nächsten Jahren heben. Es wird eine Technologie sein, die eine Alternative darstellt für aktuelle Probleme, die heute da sind. Aber das ist das, was du gerade sagst mit den Anlagenherstellern. Die verkaufen im Prinzip die Technologie für die Zukunft und geben das, wenn man auch über die Messestände geht, diese ganzen bionischen Bauteile, das ist die Zukunft, außer in der Luftfahrt, die vielleicht ein bisschen weiter sind. Aber ansonsten ist das für die meisten Industrieunternehmen oder ähnliche Anwender, ist das Zukunft.
Absolut. Das wird nicht wirklich genutzt und es wird vor allem nicht bezahlt, weil man diesen Nutzen noch gar nicht so greifen kann. Da fehlt so dieses Bewusstsein, was doch dahinter steckt. Weil Möglichkeiten sind da ja ganz große da, Gewicht einzusparen, etwas schneller zu machen, aus 5 Teilen eines zu machen. Ich glaube, die Vorteile kennen wir alle. Aber ich finde, dieses Geschäftsmodell zu sagen, man macht Topologieoptimierung. Man rechnet dort auch eine größere Summe für diese Optimierung auch ab und für die Konstruktion und die Anpassung und die ersten Tests wird bei vielen nicht bezahlt. Und es ist super interessant, das zu sehen, dass der Markt diesen Zeitgeist noch gar nicht hat. Ich hoffe, das entwickelt sich etwas stärker in der nächsten Zeit dann auch.
Ja, es wird auf jeden Fall nicht, außer in so Bereichen, wie gesagt, das ist offensichtlich und die nutzen es auch, weil es da einen riesen Mehrwert jetzt schon hat, ist Luftfahrt und ähnliches, vielleicht nur im Rennsport. Aber das Potenzial ist dann, wenn wir an Energieeffizienz denken, alles, was sich bewegt, Automatisierungstechnik, Robotik. Ich sage immer ganz flapsig, was sich keiner vorstellen kann. Wenn wir heute über Fachkräfte im Bereich Pflege nachdenken, dann wird es aus meiner Sicht zumindest so weit kommen, dass irgendwann kleine Roboter mit KI-gesteuerten Sprachsystemen durch die Flure fahren, die Zimmertür aufmachen, zu jemandem in der Pflege reinfahren und sagen, was möchten Sie heute essen? Es gibt heute ABC, dann kann jemand antworten. Haben Sie heute Ihre Medikamente genommen oder über Kameraüberwachung? Bitte nehmen Sie jetzt Ihre Medikamente. Und die KI überwacht durch Rückkopplung zwischen Video und lalala, dass sie auch genommen werden. All solche so Standardpflege, die man tatsächlich heute schon automatisieren kann. Aber an der Stelle, die Dinger, die müssen auch lange halten. Das heißt, wenn die zu schwer sind, was wir heute im Automobilbereich auch haben, wenn die Autos noch zu schwer sind, Reichweite, wenn die nach 4 Stunden schon leer sind, die Dinger und so weiter, da ist noch so viel Potenzial, wo Gewicht reduziert werden muss, wo 3D-Druck in Frage kommt. Und da sprechen wir nicht über Luftfahrt. Das gleiche im Bereich Automatisierungstechnik. Jeder Roboter, die ganzen Roboterarme, die tragen mit Pick and Place, heißt ein Teil nehmen, woanders hinstellen, die nehmen ja 98% des Gewichtes zu dem, was sie nehmen, nehmen die auf dem Rückweg mit, nämlich mit einer Leerfahrt. Und all diese Dinge, da ist so viel Potenzial für die Zukunft, wenn die Energiewende und alles, was wir so heute planen, was sich in der Zukunft mit grüner Energie und einstellt, dann muss das kommen. Und das Potenzial im 3D-Druck ist noch gigantisch.
Ja, wenn du gerade das Thema kleine Roboter ansprichst, also die Erfahrungen habe ich schon gemacht, jetzt bei uns In dem Rewe gibt es schon einen kleinen Roboter, der dir hinterherfährt oder der dich fragt, ob du ein bestimmtes Regal suchst. Der steht immer vorne in der Gemüse- und Obstabteilung. Die Kinder nutzen das schon ganz toll, weil dort kann man draufdrücken, dann tanzt der sozusagen. Hat bestimmt schon mal jemand gesehen und in manchen Hotels fährt der zum Beispiel auch durch die Gänge und fragt dich, oder er guckt dich mit diesen großen Augen an auf diesem Display, ob du dein Tablett schon ablegen möchtest. Ich habe dort morgens, wo ich da gefrühstückt habe, und es war jetzt ein etwas höherwertiges Hotel in dem Fall, da war morgens keiner da. Derjenige hat nur nach dem Buffet geguckt. Der Rest hat sozusagen der Roboter sozusagen übernommen. Also es entwickelt sich aus meiner Sicht dort schon gewaltig. Und was ich auch ganz stark sehe, ist, es geht nicht mehr darum, dass man jetzt den Robotergreifer mit 3D-Druck macht, ne, sondern es geht darum, viel tiefer zu denken und diese Technologie noch weiter sag mal, auszureizen. Da gibt es noch so viele Themen, die man dort noch entdecken kann, wenn man auch mal diese 5 Minuten Stille erträgt und da mal drüber nachdenkt, ne, wenn man dort etwas bewegen möchte.
Vielleicht auch nochmal so, ist jetzt ein bisschen off-topic, aber im Prinzip, wenn wir irgendwann, wir laufen ja immer weiter in ja, Fachkräftemangel rein. Egal wo, ich saß auch in einem Restaurant, da fuhren die Roboter mit den Tabletts rum und da wurde eingegeben, Tisch 6 von mir aus, da saß ich dann und dann kam jemand und hat dann nur noch das Essenstablett oder einen Teller bei mir auf den Tisch gelegt, auch beim Abräumen. Das konnte eine Person machen, die musste auch nicht 100 Mal laufen, sondern die konnte mit dem Roboter danach sagen, Tisch 7, Tisch 8 und dann konnten die einmal rumgehen. Der Vorteil war, dass sie an der Stelle Menschen mit Behinderungen einstellen konnten für gewisse Serviceleistungen, weil die konnten unter Umständen die Tabletts nicht quer durch die Gänge und Treppe rauf, Treppe runter und sonst wohin bringen, die Roboter schon. Und dann hatten die nur noch diesen Endservice am Kunden, der dann durch Menschen gemacht wurde. Das sind alles so Dinge, Riesenpotenzial, energietechnisch 3D-Druck einzusetzen. Was ich an der Stelle auch noch habe zu diesen Geschäftsmodellen. Wir merken natürlich, dass der Wettbewerb stark ist, auch unter allen, unter Dienstleistern, unter Herstellern, weil dieser Markt aufstrebend ist. Aber so wie die ganzen anderen aufstrebenden Märkte, es kommen halt immer mehr Player dazu. Und wenn die Player mehr werden oder stärker wachsen wie der Markt, bleibt für niemanden was übrig. Und da muss ich sagen, auf der einen Seite, wir reden ja über eine gewisse Konsolidierung im 3D-Druckmarkt. Ich denke, sie muss stattfinden, damit wir uns wieder auf ein paar Sachen konzentrieren können, damit wieder in die Entwicklung gesteckt werden kann. Wenn ich manchmal sehe, dass Altsysteme, ohne jetzt einen Namen zu nennen, aber es gibt 3D-Drucksysteme, die sind 10 Jahre alt und die werden heute noch 1:1 verkauft. Da ist 10 Jahre lang nichts passiert. Und da muss einfach auch für die Wirtschaftlichkeit, so wie es Formlabs jetzt gemacht hat, neues System, Materialpreise runter, dass das wirtschaftlicher wird und noch mehr genutzt wird. Und das ist einfach was, wenn wir irgendwann diese Konsolidierung durchhaben in den nächsten 1, 2 Jahren, dann können wir uns auch auf der Messe, auf der Formnext wieder auf ein paar Sachen konzentrieren, die dann aber effizient laufen, wo die Leute wieder Geld haben für Entwicklung. Wo sich dann die Preise auch entsprechend bewegen können. Im Moment können die Preise nicht runter, weil niemand Geld verdient, weil der 3D-Druck so unter Wettbewerb ist, dass wir, ja, es geht nicht. Sonst sind die sofort kaputt. Also wenn die Firmen jetzt die Preise reduzieren, dann gehen sie kaputt, weil sie jetzt schon nichts oder nur wenig verdienen oder halt auch schon Verluste machen. Das geht dann nicht mehr. Und deswegen die Konsolidierung ist eine Chance für die Zukunft. Es tut immer dann die weh, die gehen, oder für die Leute tut es weh. Aber auf der anderen Seite ist die einzige Chance, wie wir für die Zukunft wieder weiter vorwärts kommen.
Sehe ich genauso. Was noch spannend ist dazu zu sagen, man merkt jetzt natürlich, dass sich alles, was nach der Anwendung kommt, sich diese Branche toll entwickelt hat. Ne? Verkauf der Maschinen, Verkauf von Software, von Material, von Nacharbeit. Aber alles, was vor der Anwendung ist, dieses Finden von Anwendungen, das ist ja ein großes Gebiet, was ich hier aktuell betreue, da merke ich ganz gewaltig, alle tun sich da sehr einfach, sobald eine Anwendung da ist, dann kann man weiterhelfen, aber zum Anwendungen kommen, das ist noch ein ganz, ganz neues Gebiet, wo sich manche gar nicht drin wohlfühlen, manche auch gar nicht rein wollen. Und einen weiteren Punkt, den ich noch sehe, das war anknüpfend zu diesem Thema mehr Player im Markt und mehr Wettbewerb. Ich bin natürlich in Kontakt mit Materiallieferanten und auch mit Unternehmen, die Nachbearbeitungslösungen anbieten. Und die tun sich gerade einfach auch schwer. Es wird gerade ein bisschen weniger gedruckt, es wird weniger Material verbraucht. Und schlussendlich kämpfen diese paar Player, die es dort in diesem Nachbearbeitungsmarkt natürlich auch gibt, darum, eine Maschine in den Markt reinzukriegen. Und die tun sich jetzt auch schwer, weil einerseits weniger, sagt man, nachbearbeitet wird. Und die merken jetzt immer mehr diesen Wettbewerb, der doch dahinter steckt. Und die ersten Zusammenarbeiten wurden ja in der Vergangenheit jetzt auch gemeinsam auch angekündigt. Also man sieht gewaltig, dass sich was verändert aus meiner Sicht in diesem ganzen Geschäftsmodell-Thema. Und jeder, der jetzt neu dazukommt, sich in Zukunft schwer tun wird, weil er nicht nur sagt, für mich fallen ein paar Prozentpunkte in diesem Wachstum des Marktes ab, sondern jetzt muss man besser sein, jetzt muss man flinker sein und vor allem auch seine Kunden erfolgreich machen und nicht immer nur sie darauf trimmen, das nächste Shiny Object sozusagen zu kaufen.
Ja, da haben wir auch im Prinzip schon die Überleitung zu unserem nächsten Thema, würde ich sagen. Alles, was so Lernen aus der Vergangenheit und Versprechungen in der Kommunikation und alles, was da halt gerade stattfindet oder in der Vergangenheit stattfand, ich denke, da muss auch ein bisschen Umdenken stattfinden. Es geht nicht mehr darum, jetzt nur den Hype zu verkaufen, sondern jetzt realistisch mal Anwendungen zu verkaufen beziehungsweise Anwendungen zu generieren und das Ganze mal realistisch zu machen. Weil der Hype ist durch. Und jetzt geht es darum, wir wollen den 3D-Druck richtig anwenden, da wo er sinnvoll ist und nicht einfach nur irgendwo. Hauptsache es ist cool, weil man 3D-Druck macht.
Ja. Und andererseits auch, ich glaube, die Leute sind jetzt auch bereit, diese Technologie stärker anzuwenden. Und wenn man natürlich jetzt in die Vergangenheit schaut, hat der ein oder andere Player im Markt eigentlich immer nur ein Gerät verkauft oder eine Maschine verkauft. Aber nie diesen kompletten Prozess oder ein komplettes Paket, sondern man stand dann dort und hat gesagt, ja gut, von uns kriegst du eine Maschine, aber wie dein Nachbearbeitungsprozess ausschaut oder was du danach noch machen musst, ja, da musst du dich selber drum kümmern. Und wenn man natürlich so eine Technologie erfolgreich einsetzen möchte, braucht man so ein komplettes Paket. Und ich merke jetzt immer mehr, dass das zum Teil auch bis zu Bambulab vorgeht, dass man möchte, dass der Kunde, der sich so einen Drucker kauft, natürlich auch sofort was druckt. Da gibt es ja immer dieses kleine Paket, was man dazu kriegt, wenn man so einen Bambulab-Drucker kauft, damit man sofort ein Erfolgserlebnis hat, die Sachen ausprobiert und die Leute in die Umsetzung reinkriegt. Das ist ein möglicher Punkt. Und ein weiterer möglicher Punkt ist natürlich immer ein Komplettpaket anzubieten. Ich merke, dass dort mehr so Ökosysteme, wie man sagt, auf den Markt kommen, dass man nicht nur sagt, hier hast du den Drucker und ein bisschen Software, sondern die Software ist abgestimmt auf den Drucker. Man weiß, was man im Nachgang dann noch machen muss. Und das Tolle ist, wenn sich der Hersteller auch noch gleich Gedanken macht, wie denn die Prozessschritte genau sind, damit man keine Fehler machen kann, schlussendlich.
Also wir haben in dem Markt, egal wo, die Kommunikation ist ja in der Vergangenheit immer so gelaufen, dass man gesagt hat, ja, hier, das ist der kannst du dieses, jenes, welches mitmachen. Dann haben die Leute sich darauf eingestellt, haben Maschinen gekauft und dann haben sie es probiert und dann festgestellt, ja, das kommt zwar raus und dann kam aber.
So ist es wirklich, ja.
Ja. Und diese Abers waren aber dann No-Gos. Ja, man kann das drucken, aber die und die Eigenschaft wird nicht erreicht. Aber der Materialpreis können wir nicht in große Serie machen. Aber es kam immer ein aber. Und das war diese Tal der Tränen, in dem wir jetzt teilweise drin sind, teilweise schon wieder raus, je nachdem, wo man von welcher Seite man gerade schaut. Ich denke, es ist nicht mehr zeitgemäß zu sagen oder Versprechungen zu machen, sondern ich denke, es ist zeitgemäß jetzt zu sagen, was geht und wo es geht. Und wir sind halt noch nicht in dieser ganzen bionischen Phase mit den ganzen Skelettstrukturen und Topologieoptimierung und, sondern wir müssen realistisch sagen, der Stand heute, und da muss man die Menschen mitnehmen, die vor den Druckern sitzen. Was will denn der in irgendeiner Entwicklung für irgendwelche Teile sitzt, was will der denn gerade mit bionischen Strukturen anfangen? Die Produkte, das Produktmanagement, das fängt doch ganz oben an, dass irgendjemand sagt, ich will ein Produkt, was die Vorteile des 3D-Drucks beinhaltet, damit die Entwicklung überhaupt mit den Vorteilen entwickelt. Die entwickeln doch immer noch im Spritzguss, im Fräsen und, und. Und wenn die Teile auf die Drucker kommen und ähnliches, dann geht es doch gar nicht um das, was sie alles versprechen. Und auch was Genauigkeiten angeht und, und. Ich habe ein gutes Beispiel. Wir haben mal ein Gelenk gemacht, haben ein Forschungsprojekt gemacht, Gelenkstrukturen im 3D-Druck aus Metall. Kann ich jetzt nicht zeigen, weil es ein Podcast ist. Ich kann nur sagen, denjenigen, denen ich es gezeigt habe, gucken danach ganz verwirrt und sagen, ja, da haben wir noch nie drüber nachgedacht, aber das ist so gut. Ich habe aus allen Gelenken, habe ich die Toleranzen rausgeholt. Es gibt sie nicht, weil wir eine Struktur geschaffen haben. Wie gesagt, führt jetzt zu weit, dass ich das über einen Podcast beschreibe, aber es geht darum, wenn man das sieht, lernen die Leute das. Aber wir sind da noch nicht. Und wir müssen die Leute heute da abholen, wo sie stehen. Und das tun die nicht, die meisten. Und ja, und wenn man dann sieht, dass sich die Drucker an vielen Stellen kaum entwickelt haben, das, was sich aus meiner Sicht am meisten entwickelt hat, ist so diese MSLA-Technologie. Und FDM hat sich auch relativ gut jetzt auch gerade in den letzten 2 Jahren mit 2019 war es Prusa, günstiger 3D-Druck im FDM. Und jetzt 2022, wo dann Bambolab mit auf den Markt kam, da hat sich was geändert, wo dann auch, ja, wo man einfach damit spielen kann, wo das Geld ausreicht, dass Leute damit spielen können. Jetzt denke ich, könnten wir so eine Phase mit Formlabs kriegen, dass im SLS ist zwar nur ein kleiner Drucker, aber es könnte sein, dass der ein oder andere Unternehmen sich in der Entwicklung so ein Ding dahinstellt oder so eine MSLA-Maschine, so eine Form 4 oder irgendwas, weil die dann damit spielen, weil sie sagen, das Geld gebe ich mal aus, um selber zu lernen und nicht immer nur die Dinge dann zu irgendeinem Dienstleister zu schicken. Aber
Absolut.
ansonsten, im Metallbereich sind wir da noch nicht, weil da die Technologie einfach wirklich noch zu teuer ist und auch noch recht aufwendig. Auch was Sicherheit angeht, Pulver, Explosionsschutz, Exschutzzonen, Pulverhandling und, das ist noch eine andere Kiste. Aber es wird sich langsam entwickeln und da sehe ich einfach, Bambolab zum Beispiel ist ja im Markt, die sind ja im Maker-Markt groß geworden. Die haben gesagt, hier kannst du cooles Figürchen machen. Ganz coole Oberfläche machen. Die haben einfach nichts gesagt, was man damit machen kann. Die haben einfach das im Maker-Markt geschmissen. Und die Maker haben entschieden, was sie daraus machen. Und nicht umgekehrt. Also, und das ist, glaube ich, das. Ich denke, man muss aus Herstellersicht, egal wer, ob Post-Processing oder, es muss mehr klar kommuniziert werden, was möglich ist. Und dann finden die Leute die Anwendung. Aber
Und was
realistisch, was möglich ist.
genau, und was mir auch extrem auffällt, ist, also diese Branche ist extrem gut darin, manche Dinge einfach nicht zu kommunizieren. Also man lügt ja nicht. Aber manche Dinge werden absichtlich nicht kommuniziert, weil man doch einfach weiß, dass man vielleicht diese Funktion entweder nicht hat oder nicht so gut ausgereift hat. Aber derjenige geht natürlich immer mit der Intention rein, das wird dort und dort und dort eventuell auch gehen. Und dann fliegt man immer wieder auf die Schnauze. Und was ich zu den Anfangspunkten, die du gesagt hast, noch dazu packen möchte, ist, dass wir sehr stark gewohnt sind in der Branche, dass immer die Wunschsituation verkauft wird. Das kannst du damit machen. Aber eigentlich sollte die Branche viel mehr darauf eingehen, das solltest du vielleicht nicht mehr machen. Also mehr auf die Ist-Situation zu gehen und die Leute darauf hinweisen, dass vielleicht manche Dinge ein bisschen übertrieben sind und es dafür schon eine bessere Lösung gibt. Und ich habe mir ein, zwei Sachen gerade notiert gehabt, während du gesprochen hast. Du hast vorhin dieses, das geht, aber angesprochen. Was aber noch spannend ist, es gibt die ein oder anderen Hersteller, die sagen, ja, das geht mit unserer Maschine ja auch. Und wenn das meistens kommt, dann muss man sehr vorsichtig sein, weil es könnte natürlich gehen, wenn man bestimmte Bedingungen einhält an der Maschine. Und man muss sich dort entsprechend bei manchen Anlagen ein bisschen reinfuchsen. Aber das ist meistens noch so ein Verkaufsargument, dass man sagt, ja, das geht bei uns an der Maschine auch, kannst du mit unserer Maschine auch machen. Ja, aber mit welchem
Oder
Aufwand?
es ist ja kein Problem.
Ja,
Also wenn
und
sofort die Aussage, ja, kein Problem. Dann auch vorsichtig sein.
Ja, wenn wir das jetzt so sehen würden mit, es kommt kein Problem oder das geht mit unserer Maschine auch oder ja, mach dir da mal keine Sorgen, dann dürfen Sie sich das so vorstellen, wie da geht so eine Alarmstufe rot, ne? DEFCON 3 oder wie man da in diesen Filmen immer sagt, oder geht irgendwie eine Flagge hoch und da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Das heißt jetzt nicht gleich, dass man die Maschine nicht kaufen soll, sondern man soll sich einfach tiefer in dieses Thema reinbegeben und sich damit auseinandersetzen, auch wenn es am Anfang ein bisschen schwierig ist, das Thema zu durchdringen.
Ja, an der Stelle, ich kann dann, wenn Leute neu darüber nachdenken, in 3D-Druck zu gehen, ist manchmal der Weg über Dienstleistung auch der bessere, weil die wissen ja, was geht. Und wenn die Leute dann mit den Teilen kommen, dann kriegen sie auch eine Einschätzung. Und selbst wenn man dann mal ein halbes Jahr oder ein Jahr mit Dienstleistern gearbeitet hat, dann kann man ja trotzdem immer noch sagen, okay, jetzt weiß ich aber, was funktioniert. Ich habe die Teile in der Hand, ich habe sie getestet, das und das Verfahren kommt für mich in Frage. Und dann kann man ja immer noch mal schauen, in welche Richtung man dann geht, wenn man sagt, man möchte für die eigene Entwicklung. Und dann ist die Frage, ist es ein SLS-Drucker, ist es ein MSLA-Drucker, ein Resin oder ist es ein FDM-Drucker? Das kann man dann ja noch entscheiden.
Absolut.
Und
Und
ja.
ein guter Dienstleister, also wirklich ein guter Dienstleister, der wird auch absolut sagen, was ist machbar und was ist nicht machbar. Weil ein guter Dienstleister wird nur Teile rausschicken, die er nicht nochmal machen muss. Dienstleister mögen es auch nicht. Thorsten, du weißt das. Wenn du was rausschicken würdest, was nicht passt, das würde ein Dienstleister grundsätzlich nicht machen, weil er genau weiß, die kommen wieder zurück, der Kunde ist danach sauer, man verbrennt sich den Kunden, derjenige sagt dann danach, wir haben es einmal ausprobiert, das machen wir nicht mehr, sondern jemand, der das wirklich ordentlich macht und starkes Interesse hat, auch wirklich ein Ergebnis zu liefern, was super auf die Situation des Kunden passt, der wird immer offen und ehrlich sagen, hey, das müssen wir mit der anderen Technologie machen oder so wie du dir das vorstellst, ist es vielleicht nicht ganz möglich, aber erzähl mir mal ein bisschen mehr über deine Anwendung. Und das ist ein super Weg, bevor man ein großes Investment macht, einfach das im Vorfeld zu testen und dieses Wissen, offen für dieses Wissen des Dienstleisters zu sein und nicht zu glauben, man weiß es besser, weil der Dienstleister macht es jeden Tag.
Ja, also wir gehen ja sehr stark bei Prototech in die Beratung vorab rein, da wo benötigt. Viele drucken halt nur oder können diese Beratung nicht, weil das technische Know-how an der einen oder anderen Stelle fehlt. Aber am Ende, wir kochen auch nur mit Wasser, also auch uns unterlaufen mal Fehler, deswegen nicht, dass da jetzt wir die ja einfach nur
Die
gerade
Weisheit
ziehen.
mit Löffeln
Ja,
gefressen
genau.
haben.
So ist es jetzt auch nicht, aber wir sind sehr gut in dem, was wir tun. Wir sind mit Sicherheit auf dem Premium-Niveau im deutschen Markt. Das denke ich, kann ich von mir oder von uns schon behaupten. Wir sind mit Sicherheit nicht alleine. Es gibt auch ein paar andere, die was können. Aber man kann trotzdem halt mit uns oder mit Leuten wie uns, kann man diese Vorstudien alle machen. Und zwar, wenn zum Beispiel in Aussicht steht, man möchte im MSLA was für seine Entwicklung machen. Wenn ich zu den Druckerherstellern gehe und sage, ich möchte ein Musterteil, dann kriegt man ein Musterteil und das tippitoppi. Das haben die so lange gedruckt, bis es makellos ist. Wie auch immer die das dann hinkriegen und die haben das so gemacht, dass es toll ist. Und dann hat man das in der Hand und danach probiert man das gleiche Teil selber herzustellen und stellt fest, geht nicht oder ist schwierig oder wir kriegen die Qualität nicht oder man muss wirklich 10-mal drucken, bis es einmal gut rauskommt. Eine realistische Einschätzung unter Produktionsbedingungen, weil wir als Dienstleister ja jeden Tag, also wir haben weder Lust noch Zeit noch das Geld dafür, das 10-mal zu drucken. Das heißt, wir machen das, was wir können, mit dem Wissen, was wir können, und dann kommt die Qualität raus, die realistisch ist. Und ich denke, das ist auch nochmal ein Punkt, Technologien miteinander zu vergleichen. Wir machen jetzt nicht wie bei einem Hersteller, wir hübschen die Dinger nicht auf, sondern die kommen, wir verkaufen sie oder bieten sie so an, wie es für uns produktionsbedingt normal ist. Und das ist eine normale, erwartbare Qualität. Und dann kann man sagen, ist für mich gut oder ich stelle mir noch was anderes vor oder was auch immer. Aber man hat auf jeden Fall ein Gefühl dafür, was realistisch ist. Und ich denke, das ist auch noch ein guter Schritt. Wir sind unabhängig. Wir wissen ja nicht, ob Sie einen Drucker kaufen wollen oder nicht. Ich freue mich auf der einen Seite immer, wenn die Betriebe einen Drucker kaufen. Auf der einen Seite nehme ich mir zwar mein eigenes Geschäft an der einen oder anderen Stelle weg, aber für die Zukunft ist es hilfreich, weil je mehr Unternehmen in den Betrieben einen Drucker haben, Je mehr werden damit entwickeln, je mehr werden sich mit 3D-Druck beschäftigen, je mehr werden entdecken, was damit möglich ist und für meine Zukunft, für das Geschäftsmodell als Dienstleister, irgendwann kommen die Sachen zurück, weil sie sagen, an der Stelle haben wir jetzt nicht mehr die Kapazität, an der Stelle haben wir nicht den richtigen Drucker und an der Stelle haben wir nicht das richtige Material und dann gehen die Sachen wieder raus und
Und andererseits große Serien als Beispiel. Wenn sich so ein Unternehmen weiterentwickelt, die einen Drucker gekauft haben, vorher einen Dienstleister genutzt haben, die gehen gar nicht in die riesengroße Serie dort rein, dass sie dann sagen, hier haben wir 500 Teile, hier haben wir 800 Teile und so weiter. Die drucken die nicht auf ihren Druckern. Meistens nutzen die dann auch wirklich einen Dienstleister und nehmen diese Anlagen, die sie zum Teil haben, wieder für ihre eigene Entwicklung, für ihre Kleinserien, für Bauteile, die sie einfach schnell brauchen. Also es ist immer ein Hin und Her, ein Ping-Pong, wenn man das so sagt, zwischen Dienstleister und eigener Maschine, die man nutzt. Weil man kann auch nicht 8 verschiedene Technologien als Unternehmen im Maschinenbau jetzt bei sich haben und jede komplett nutzen, sondern es ist ganz gut, auf jemanden zurückzugreifen, der mehrere Technologien auch einfach beherrscht und dabei dann weiterhilft und Wissen mitgibt. Ne? Je nachdem, auf welchem Wissensstand das Unternehmen halt auch selbst steht.
Letzte Wort an der Stelle. Ich denke, dass sich der 3D-Druck wie der CNC-Markt entwickeln wird. Also, wir haben heute in jedem Werkzeugbau stehen CNC-Maschinen. Die sind so für das kurzfristige Geschäft, Ersatzteile, schnell an einem Spritzguss, Werkzeug irgendwas machen oder. Und dann gibt es die ganzen externen Dienstleister im CNC-Bereich und davon gibt es jede Menge auf dem Markt und die sind alle irgendwo spezialisiert. Der eine kann Nichteisenmetalle, der andere kann hochpräzise, der nächste Kleinteile, der nächste Einzelteile, dann kann einer Serien, große Stückzahlen, automatisiert, Robotik, was weiß ich. Und ich glaube, dass das Potenzial für einen 3D-Druck ist. Deswegen auch nochmal, die Firmen werden 3D-Druck im Betrieb haben. Ich unterstütze sie gerne. Wenn da Fragen sind in solchen Themen, ohne dass ich jetzt Angst habe, dass es mich für die Zukunft beschränkt. Und ich glaube, das müssen Hersteller und alle möglichen anderen auch irgendwann akzeptieren. Wenn wir den 3D-Druck nach vorne bringen wollen, müssen wir als Hersteller, als Dienstleister auf den Markt zugehen und denen helfen. Und nicht irgendwie was versprechen und dann glauben, dass die Leute alleine dahin kommen. Das ist, glaube ich, was zwischen diesem, wo wir haben ja gesagt, zwischen Lernen aus der Vergangenheit und Versprechungen und Zukunft, das ist, glaube ich, was wir existenziell für unsere Branche lernen und machen müssen.
Ja, wir müssen die Kunden weiterentwickeln, anstatt sie im Support-Bereich dann alleine zu lassen oder nach dem Kauf des Druckers alleine zu lassen. Ich erinnere mich da dort an ein Gespräch letztes Jahr auf der Formnext. Der hat gesagt, ja, die kaufen den Drucker, aber dann drucken die nicht die Sachen, die wir eigentlich dort vorhaben. Das sind solche Idioten. Dann habe ich zu dem gesagt, das sind keine Idioten. Ihr müsst denen helfen. Die schreien eigentlich um Hilfe. Die wollen unterstützt werden, der Kunde will weiterentwickelt werden. Ihr müsst mit denen ins Gespräch gehen, anstatt dieses Sell-and-Forget-Thema zu machen oder dieses Anhauen, Umhauen, Abhauen-Thema zu machen. Die Zeit ist jetzt vorbei aus meiner Sicht. Wer jetzt wirklich weiterkommen will, der muss näher an seinen Kunden ranrücken und muss ihn erfolgreich machen, weil das kennst du selber auch, wenn du mit einem Gerät zufrieden bist oder mit dem Drucker zufrieden bist, du hast genügend Anwendungen. Das läuft einfach, das macht Spaß und das beste Beispiel ist Bambu Lab. Dann kauft man mal schnell einen zweiten, einen dritten, einen vierten, einen fünften und entwickelt sich dann weiter und nur weil man am Anfang ein bisschen mehr Support reingesteckt hat. Es ist so meine Erfahrung aus der Vergangenheit, wo ich ganz stark merke, viele wünschen sich dort gerne mehr.
Ja, ich denke, wir haben für heute haben wir genug, dass wir das an der Stelle heute beenden können. Das
Ja.
nächste Thema, genau, wir werden etwa in 2 Wochen, kurz vor der Formnext, werden wir noch einen Podcast machen zum Thema Formnext, zum Thema, wie Sie auf der Messe vorgehen können, nochmal ein paar Insights zu Herstellern, Maschinen und so weiter.
Alles
Ich
aus
denke,
dem
das wird
Vorfeld
wieder.
wissen, ne?
Genau, also das, ja, was heißt, also wir wollen doch nicht mehr über die Neuerscheinungen unbedingt, dafür sind die Leute selber zuständig, sondern einfach nur so ein paar Hinweise, weil sonst dieses typische, sie gehen einen Tag zur Messe, sie kommen mit einer gewissen Vorstellung, sie sind völlig überfordert von der Messe, sehr viel zu viele Eindrücke, viel zu viele Hallen und am Ende sie gehen aus dieser Halle raus nach Hause und auf dem Rückweg sagen sie, was habe ich da überhaupt gesehen und ich habe keine Ahnung mehr.
Ja, was war das überhaupt? Und man hat weder eine Meinung noch eine Vorstellung. und sagt, gut, das Thema lasse ich mal bleiben in der Hinsicht. Das ist absolut nicht unser Wunsch. Und deswegen machen wir als nächstes eine Folge, die dann kommt. Da dürfen Sie sich darauf freuen. Die so gut heißt wie, das müssen Sie, bevor Sie auf die Formnext gehen, auf jeden Fall gehört haben in der Hinsicht. Sie können von mir aus auch gerne die Podcast-Folge dann hören, wenn Sie gerade auf dem Weg zur Formnext sind. Aber eigentlich ist schon fast zu spät, weil es durchaus vielleicht ein paar Dinge gibt, die Sie im Vorfeld auch ein bisschen wirken lassen müssen und sich auch darauf vorbereiten in dem Fall. Genau. Thorsten, ich würde sagen, wir schließen diese Podcast-Folge. Ein ganz kurzer Service-Hinweis noch, wenn Sie Themen haben, wo Sie sagen, darüber sollten wir beide mal sprechen, das ist interessant, vielleicht dabei mehr zu wissen, haben wir in die Shownotes einen Link reingepackt. Dort können Sie sowohl anonym als auch Sie können Ihren Namen eintragen, uns einen Themenvorschlag geben. Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihren Namen dazu schreiben, weil vielleicht können wir dann noch ein, zwei Rückfragen stellen, was Sie dort genau gemeint haben. Und andererseits, jeder, der diesen Podcast jetzt neu hört und sich fragt, wer sind wir zwei eigentlich? Die beiden LinkedIn-Profile von uns, die finden Sie auch dann in den Shownotes. Jo. Thorsten, dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Podcast-Folge wieder, oder?
Genau, dann würde ich
Also.
sagen, frohes Schaffen für alle und wir hören uns in den nächsten 2 Wochen wieder.
Ja, bis dahin. Bis
Danke,
dann.
ciao.
Ciao.